Ich freue mich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass wir wieder gemeinsam im Blick auf die Mystiker, aber natürlich auch im Blick auf Gott und im Blick auf das eigene Leben uns vortasten. Wir können uns ja nicht selbst zu Mystikern machen. Wir sind auf dem Weg in die tiefere Gottesgemeinschaft und die Mystik oder die wahre Kontemplation oder die tiefe Gottesgemeinschaft geht über den Verstand hinaus. Wir wollen gemeinsam sozusagen lernen, Größeres zuzulassen, Größeres zu erwarten, als der Verstand für möglich hält. Und deshalb ist der Glaube so entscheidend. Wir kennen von Jesus die Worte, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dir geholfen. Gerade in der früheren Übersetzung war dieses Wort, dein Glaube hat dir geholfen. Im Markus-Evangelium verwendet Jesus dieses Wort. Es wird einer Frau zugesagt, die an einer Blutung gelitten hat und die keine Hilfe mehr von rein menschlicher Seite mehr zu erwarten hatte. Sie berührt das Gewand Jesu und nimmt dadurch mehr durch den Glauben als durch das Berühren, sie nimmt teil an der Kraft Jesu, weil ihr Glaube diese Offenheit in ihrem Herzen bewirkt hat, so dass in und dank dieser Offenheit etwas von Jesus in das Leben dieser Frau kommen kann. Und deshalb betont eben Jesus, dass es der Glaube des einzelnen Menschen ist, der rettet, der hilft, der heilt. Er sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder eben gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Diese Frau, die die körperliche Gesundheit durch Jesus geschenkt bekommt, ist eine, die aus einer ganz schweren Zeit in eine, sagen wir, gute Zeit kommt, hineingeht in eine Zeit der körperlichen Gesundheit und ich gehe davon aus, auch in eine Zeit mit einer neuen Beziehung, mit einer neuen Freundschaft, können wir sagen, mit einer neuen Dankbarkeit. Jemand sagte, außer in Krisenzeiten tendiert jede Gesellschaft zur Förderung des Mittelmäßigen. Krisenzeiten, persönliche Krisen, können den Menschen von der Mittelmäßigkeit zu einer neuen und besseren und höheren Lebensintensität, Lebendigkeit oder Lebensqualität führen. Ich will damit andeuten, dass wir recht versöhnt, unter Anführungszeichen, sein sollen mit dem, was wir Ohnmachtserfahrung, Grenzerfahrung, Leiden oder auch Kreuz nennen. Jörg Zink hat gesagt, man muss sich mit den zarten, den verletzlichen Dingen beschäftigen. Will man sich selbst verstehen und hinter die heimliche Weisung kommen, die unseren Lebensweg bestimmen will? Es kann sein, dass mein Suchen nach Heilung, seelisch, körperlich oder dass mein Aussteigen wollen aus irgendeiner Not, dass mich das genau den Weg führt, der der beste Weg für mich ist. Und warum ist es der Glaube, der da hilft? Warum heilt der Glaube? Warum rettet der Glaube? Weil der Glaube als eine Brücke steht aus der Not hin zum Heil. Also oder aus der Armut in die Fülle. Jesus, der mal erklärt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber wir dürfen hinzudenken für diese Welt, für uns. Er sagt es deutlich, dass du praktisch mit den Kategorien, mit den Sinnen dieser Welt und mit den Denkmustern dieser Welt kannst du nicht die Reichtümer, die Schätze des Gottesreiches dir schenken lassen. Da braucht es eben den Glauben an das Größere, an den Größeren, an das für mich Größere. Und das ist ganz wichtig, dass wir eben dieses Vertrauen haben, es gibt eine wohlwollende, große, mir zugeneigte Liebe, die ich vermutlich noch nicht genügend gut kenne, die sich aber immer besser in meinem Leben vorstellen möchte oder erfahrbar machen möchte. Deshalb werden wir, so beobachte ich, Gott in dem Maß kennenlernen, in dem wir auch versuchen, mutig genug zu sein, um die eigenen Grenzen, Ohnmachtserfahrungen, Krankheiten, Leiden, auch Schulderfahrungen, diese Nullpunkterfahrungen, dass wir diese auch akzeptieren, dass sie da sind. Und bin ich in solcher Situation ein Glaubender, öffnet sich mein Tiefstes für das, was der Geist Gottes meinem Geist sagen, zeigen, schenken will. Der Apostel Paulus, der rein moralisch auch an seine Grenzen gekommen ist, der in seinem Eifer vor der Damaskus-Erfahrung meinte, er müsste das Beste verwirklichen und das bedeutete damals für ihn Christus verfolgen, der hat durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen erlebt, dass es ihm praktisch über seine Seele zukommt, was wirkliches Verständnis, was wirkliche Weisheit meint. Und so sagt er, der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. So im ersten Korintherbrief, zweites Kapitel. Um das zu erfassen, was Gott mir zugedacht hat, an Heilwerden und dann an Heiligkeit, an Zeugenschaft in dieser Welt, an Liebesfähigkeit in dieser Welt, was mir Gott zugedacht hat, kann ich nur erfassen, wenn ich mir den Geist Gottes schenken lasse, wenn ich diesen Geist für mich erbitte. Das Verstandeslicht genügt nicht. Jetzt ist das praktisch für den Verstand oder für meine Natur eine gewisse, sagen wir ruhig, Demutsübung. Eine für manchen Verstand demütigende Sache, dass er sich's eingesteht, ich kann nicht erfassen, kann nicht wahrnehmen, kann nicht begreifen, was im Leben alles möglich ist. Und der Verstand ist so gefährdet, auch so stark, dass er immer sagt, ja, du kennst ja das Leben schon, du weißt ja, bist schon viele Jahre als Christin und Christ unterwegs, erwarte dir doch nicht etwas, wovon der Pater Paul und die Heilige Schrift spricht, sondern bleib bei dem. Ich will damit sagen, erwarten wir uns Großes über den Glauben, weil der Glaube uns öffnet für den Geist Gottes. Wenn ich gesagt habe, dass das für den Verstand eine Art Demutsübung ist, dann dürfen wir ruhig auch sagen, das ist eine Art, nicht nur eine Kränkung, sondern er soll in seiner Eingebildetheit in gewisser Weise sterben. Das ist das, was Jesus meint mit dem, das Leben im bisherigen Verständnis verlieren wollen, geringschätzen. Also das bisherige setzt in Klammer und fragt beim Heiligen Geist nach, willst du mir nicht Größeres zeigen, Größeres offenbaren? Und das ist das Entscheidende. Edith Stein hat gesagt, indem der Mensch sich entschließt, den Heilsweg zu gehen, der für ihn vorgesehen ist, öffnet er sich innerlich der Gnade und dadurch kann sie in ihm wirksam werden. Das ist das Schöne. Die Entscheidung des Menschen, sich von Jesus einen Vorschlag machen zu lassen, sich von Jesus einen Weg zeigen, eröffnen und bereiten zu lassen und auf diesen Weg der Nachfolge Jesu zu gehen, diese Entscheidung öffnet im Menschen das Herz für den Empfang der Gnade, sodass diese in ihm wirksam werden kann. Ich sagte, es ist eine Art von Sterben, und da sagt Angelus Silesius, dieser fromme Dichter, der sagt, das Kreuz zu Golgotha kann dich nicht von dem Bösen, wenn es nicht auch in dir aufgerichtet, erlösen. Also irgendwie muss das Kreuz auch in uns sein. Und damit meine ich jetzt und Angelus Silesius diesen Ort der Transformation, der Umwandlung, diesen Ort der Erlösung, wir können auch sagen, diesen Altar, an dem Erlösung geschieht, der steht auch in unserer Seele, wo das Erlösungswerk Jesu gegenwärtig ist. Da werde ich von dem, was mich runterzieht, was mir den Blick auf das Größere und Bessere verstellt, da werde ich von eigenen Schuldgefühlen, von Schuld, von seelischer Einsamkeit und Verlorenheit, ich werde da erlöst, ich werde da befreit. Die Teresa von Avila würde sagen, ja, das ist eigentlich eine Dauerhaltung, dass wir zum Nachgeben, zum Demütigen, bereit sein, zum Sterben lassen der alten Natur. Das ist eigentlich eine Dauerhaltung. Und Teresa hat das schöne Wort gefunden, wo sie sagt, so lebt die Seele ein mühseliges Leben, immerzu unter dem Kreuz, kommt aber im Wachstum gut voran. So Teresa. Irgendwie das Nahverhältnis zum Kreuz. Und es ist keine Leidens- oder Kreuzverliebtheit, sondern es ist der ganz realistische Blick auf die Menschennatur, die als solche erst belichtet werden muss, die nämlich von ihrer Natur her unterbelichtet ist und der das Licht durch den Auferstandenen in der Kraft des Heiligen Geistes zukommt. Dieses beim Kreuz sein heißt eben, jede Lebenssituation, die uns auch mit Ohnmacht, Grenze, Not, Schwäche, Schuld konfrontiert, alle diese Lebenssituationen mit Jesus in Verbindung bringen. Und Sie kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, den ersten Korintherbrief, 1 Korinther 13, der berühmte Brief, wo die Liebe so als das Ziel des Lebens vor Augen gestellt wird. 1 Korinther 13. Und dieser 1 Korinther 13 Brief soll eine Denkhilfe sein, dass wir auch an den zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, denken, weil im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, sagt der Apostel Paulus, prüft euch, fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Also Schau dir dein Leben und deine Haltung jetzt an. Bist du eine Gläubige? Bist du ein Glaubender? Glaubst du an diese Verwandlung, an diese Erlösung? Glaubst du an den Auferstandenen? Glaubst du an den Auferstandenen, der in dir sein will, der viel Raum haben will? Und dann sagt er sogar weiter, prüft euch, erfährt ihr nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Das ist mein Beruf sozusagen. Die Menschen, ob nun schon Christen oder noch nicht Christen, die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Christus selbst, der Sohn Gottes, als Auferstandener in unserer Menschennatur lebt und wirkt. So lade ich ein, dass wir, während wir Musik hören, dass wir mal so nachspüren, wie hat denn unser Glaubensweg bisher ausgeschaut? Was hat uns, war es eine Krise? Was hat uns zu Christus geführt? Waren es Zeugen oder war es eine Überraschung, dass es mir eigentlich gut gegangen ist? Und dann ist Gott noch dazugekommen und jetzt geht es mir sehr gut. Also schauen Sie mal, wie Sie zum Glauben gekommen sind und ob Sie ein versöhntes Verhältnis haben zum Sterben und Auferstehen heute schon. Danke. Da gibt es den evangelischen Theologen Emil Brunner. Er ist 1966 verstorben. Er war ein Schweizer. Und der meint, dass der Mensch im Allgemeinen, sage ich jetzt einmal, keine eigentliche Gegenwart hat. Was meint er damit? Der Mensch, der nicht als Erlöster lebt. Und ich muss erklären, jeder Mensch dieser Welt ist erlöst, aber erst wenn ich das Erlösungswerk, das vor 2000 Jahren geschehen ist, auf mich persönlich beziehe, komme ich sozusagen in das Erleben des Erlöstseins. Und es ist wirklich erlösend, an die Erlösung zu glauben. Dieser Emil Brunner sagt, dass eben der Mensch im Allgemeinen zu wenig oder keine eigentliche Gegenwart hat. Und jetzt erklärt er, weil seine Gegenwart belastet ist durch die Last der Vergangenheit und beschattet ist durch die Angst und Sorge um die Zukunft. Also, die Vergangenheit hat ihm manches auferlegt und er hat das ins Leben hineingenommen und meint, es ist halt so. Also die Kirche nennt das Erbsünde, die uns da so belastet, weil wir halt in eine Mitwelt hineingeboren wurden, die uns nicht nur Gutes zuwendet. Es geht darum, von der Last der Vergangenheit frei zu werden. Sagen wir, geheilt zu werden, erlöst zu werden und auch, dass uns die Angst und Sorge um die Zukunft, dass diese uns nicht ständig beschattet, vielleicht sogar ins Dunkel führt und hemmt und beeinträchtigt und nicht mutig und nicht zuversichtlich sein lässt, weil wir ja Ängste haben. Und ich meine, in der Gegenwart ist ein großer Teil der Menschen schon auch von Sorge und Angst um die Zukunft beschattet, ja, belastet. Jetzt sagt Emil Brunner weiter, und dieser Mensch kann seinem Nächsten, also seinem Mitmenschen, nie recht gegenwärtig sein, weil er von seinem eigenen gefangen genommen mit sich selbst beschäftigt ist. Wir können positiv sagen, der, der sich erlösen lässt, dass der auch in einer neuen Qualität gegenwärtig ist, und das kommt auch der zwischenmenschlichen Beziehung zugute, weil der mit Jesus Lebende, der Befreite, nicht mehr von seinem eigenen gefangen genommen mit sich selbst beschäftigt ist. Also das ist sehr schön und ich bin überzeugt, sehr zutreffend. Der Mensch wird die Sorge um sich selbst los, weil er davon überzeugt ist, ein Größerer kennt ihn, liebt ihn, sorgt für ihn. Und ich kann gar nicht anders denken, als eine Aussage der Teresa wieder in Erinnerung zu bringen. Sie hat mit Jesus die Vereinbarung getroffen: Ich kümmere mich um seine Sachen und er kümmert sich um meine Sachen. Gut, Emil Brunner, der Erlöste, ist nicht mehr gefangen von den Themen der Vergangenheit und er ist nicht in der Sorge um die Zukunft ein verstrickter und gelähmter und eingeschüchterter. Emil Brunner sagt, und deshalb hat er den Nächsten nie wirklich gegenwärtig, weil ihn die eigene Vergangenheit und Sorge um die Zukunft von ihm, dem Nächsten, trennt. Indem aber Christus mir die Last der Vergangenheit und die Angst vor der Zukunft abnimmt, werde ich gegenwärtig und wird mir mein Nächster gegenwärtig. Soweit Emil Brunner. Wir kennen ja diese Formulierung, richtig da sein oder voll da sein können. Das spüren wir im zwischenmenschlichen Bereich, das spüren wir in der Gottesbeziehung, das spüren Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben, das spüren Leute in der Berufsarbeit. Also bin ich ganz bei mir und kann ich dann ganz bei einem Thema oder eben bei einem Menschen sein. Ich komme zu einem Abschluss dieses etwas kürzeren zweiten Teiles, wo Roger Schütz von Taizé gesagt hat, unsere christliche Existenz, also unser Christsein, besteht darin, dass wir ständig das Ostergeheimnis leben. Kleine Tode, einer nach dem anderen, gefolgt von Ansätzen der Auferstehung. Erlösung vollzieht sich in mir und Erlösung geschieht, indem ich glaubend das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu mir vergegenwärtige. Ganz einfach, Jesus, was du für mich getan hast am Karfreitag und was am Ostersonntag geschehen ist durch die Auferweckung, die dir der Vater geschenkt hat und was durch an Pfingsten geschehen ist, durch die Sendung des Heiligen Geistes, das beziehe ich auf mich ganz persönlich und ich bleibe somit nicht bei meinem bisherigen Lebensverständnis, ich bleibe auch nicht bei den bisherigen Erfahrungen, sondern ich lasse mich jetzt auf etwas Neues ein, von dem die Christen bezeugen, es ist etwas Besseres. Und dieses Gebet Komm, Heiliger Geist, erleuchte mich, ist immer aktuell. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und lade ein, nach einer Zeit der Besinnung, begleitet von Musik, mich auch anzurufen und versuchen wir zu einem Austausch zu kommen. Dankeschön.
Zwei Anrufer haben sich bereits gemeldet. Als erstes begrüßen wir auf Sendung Wolfgang aus Innsbruck. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pater Paul.
Ja, ich muss grüß ehrlich, Gott, Wolfgang.
Grüß Gott. Ich muss ehrlich sagen, mir macht es Angst, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss nötigenfalls Verfolgung und getötet werden, um meinetwillen auf sich nehmen.
Ja. Haben Sie das dem Herrn Jesus schon gesagt, Wolfgang?
Ja, ich bitte halt, dass, wenn es soweit ist, er mir die Kraft gibt, es durchzustehen.
Ja. Und glauben Sie, dass er es tut?
Ich hoffe es halt. Also es ist ja, ein Ringen.
Danke auf jeden Fall für diese doch ehrliche Frage oder für dieses Thema. Ich beobachte aus der Literatur, und in diesen Tagen haben wir im Stundengebet und in der Lesehore aus dem Makkabäerbrief gelesen, wo ganz tapfere und fromme, gläubige Juden, so wird geschildert, Leiden, Folter und auch das Getötetwerden auf sich nehmen, weil sie nicht die heidnischen Gebräuche übernehmen wollen. Und ich habe mir da gedacht, die Gebote Gottes halten ist unser Auftrag, aber sie halten können ist schon das Werk Gottes. Also da müssen wir realistisch sein. Und da wird es uns vermutlich nicht viel besser gehen wie unserem Freund, dem Petrus, der sich vieles vorgenommen hat, aber anfangs noch nicht ganz aus dieser Kraft des Geistes gelebt hat. Also, und da dürfen wir damit rechnen, dass Christus uns selbst innerlich aufbereitet, dass wir das momentan schwer Vorstellbare, dass wir das doch geschehen lassen und dass uns da eine Hilfe, ein Geist, eine Kraft, eine Weisheit und Liebe zuteil wird, wie wir sie bisher noch nicht kennen. Ich meine, dass die Berichte über so viele Märtyrer, dass das nicht bloß schön ausgeschmückte Geschichten sind, sondern dass diese tatsächlich die Kraft des Auferstandenen gekannt haben. Und ich darf Sie beruhigen und trösten. Möglicherweise geht es Ihnen und mir und anderen ähnlich wie der Therese von Lisieux, die nämlich sagt, es scheint, dass Gott mir keine Gnadenvorräte gibt, sondern im jeweiligen Augenblick gibt, was ich brauche, was meine Seele braucht. Und somit möchte ich Sie, Wolfgang, bitten, dass Sie und einladen, dass Sie einfach mutig und tapfer mit Jesus in die Zukunft blicken und gehen und sagen, er wird es gut machen und wir halten uns ganz, ganz offen für die Kraft des Heiligen Geistes. Das war ja auch die Erfahrung der ersten Jünger und die Erfahrung der jungen Kirche. Passt das so, Wolfgang?
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist sehr tröstlich. Viel Segen ja. Ihnen.
Danke vielmals, Wolfgang. Danke für die Frage.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Schöne Grüße nach Tirol. Wir gehen jetzt weiter in die Steiermark. Mit uns ist verbunden Frau Gebhardt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Gebhardt.
Grüß Gott, Pater Paul. Ja, mich hat beeindruckt, dass Sie das mit der Präsenz geschildert haben, dass wir nicht in der Vergangenheit hängen, sondern auch nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart den Menschen begegnen können.
Ja,
und
ja.
Im Menschen, im Gott. Ja, ich habe das einmal so erfahren dürfen, dass uns eigentlich jede Versuchung die Chance gibt, Gott wirken zu lassen. Also das heißt, dass ich nicht von mir aus jetzt die Versuchung beherrschen kann, sondern wirklich existenzielle Zuflucht bei Gott suche. Also das sagt,
sehr gut.
Jesus, du traust mir das jetzt zu, aber wenn du es mir nicht hilfst, dann ist es wieder die nächste Sünde.
Dann geht es nicht gut, ja. Und ich freue mich, dass Sie das erwähnen, weil das ist immer ganz besonders, wenn von Hörern etwas so Wesentliches kommt. Und ich erinnere an den ersten Jakobusbrief, der im Jakobusbrief, erstes Kapitel, wo der Autor sagt, nehmt es voll Freude auf, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und dann führt er eben weiter aus, dass eben genau das zu unserem Wachstum führt. Und da bin ich sehr froh, das von Ihnen zu hören, dass Sie das eigentlich schon praktizieren bzw. versuchen und Sie sich hinwenden zum Herrn. Das ist das Schöne. Und sagen, Herr, ich will es mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade und Liebe bewältigen. Öffne, weite meinen Horizont. Weil die Sünde passiert ja bei einem eingeschränkten Blick, bei einer Kurzsichtigkeit, bei einem misstrauischen Lebensverständnis oder Lebenspraxis. Da hole ich mir es praktisch, versuche ich es als Selbstversorger und Alleinveranstalter irgendwie von der Welt zu holen, was eigentlich Gott geben möchte. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeugnis dafür geben, dass die Versuchung letztlich das Tor zu einem Glaubenswachstum wird und wo Sie da Fortschritte machen und auch Gott, Jesus, den Heiligen Geist besser kennenlernen dadurch und Sie wachsen wie ein Riese. Danke vielmals.
Noch eine Frage und wenn ich einen Schritt zurück machen darf. Bitte. Eine Versuchung kann ich erst erkennen, wenn ich ein Sündenbewusstsein habe. Also das heißt, wenn ich keine Sünden anerkenne, beziehungsweise das alles egal ist, dann würde ich auch die Versuchung nicht wahrnehmen.
Ja, das ist ganz richtig. Wir dürfen das Thema Sündenbewusstsein sehr praktisch herleiten von den Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich, wo wir sehr deutlich spüren können oder sollen, wie geht's dem anderen mit mir, wie geht's mir mit dem anderen, weil auch das kann Sünde sein, dass ich meinem Nächsten, meinem Mitmenschen, meiner Ehefrau, meinem Ehemann oder meinem Mitbruder nicht vertraue zum Beispiel. Also Sünde ist irgendwie mit dem Misstrauen verbunden und somit ist es eine Störung in der Beziehung. Gell? Und wenn ich das dann auf Gott übertrage, dann merke ich, ich gebe wegen des Misstrauens, wegen des Kleinglaubens Gott nicht die Chance, mir unter die Arme zu greifen, mir zu assistieren, ja, Herr zu werden in meinem Leben oder Herr über mein Leben, dass er der ist, der alles sehr gut macht. Aber ich weiß, das ist für den Verstand, ich komme noch einmal darauf zurück, keine Kleinigkeit, dass er es wagt, sich einem Größeren anzuvertrauen. Das ist für den Verstand und für das Herz eine große Sache. Und wir können den Herrn nur bitten, Herr, tu mich begeistern für die tiefere Gemeinschaft mit dir. Zum Beispiel. Ist das so gut?
Vergelt's Gott.
Dankeschön für die Frage.
Danke für Ihren Anruf auch. Schöne Grüße. Wiederhören. Jetzt hat eine weitere Hörerin uns erreicht. Wir begrüßen eine Anruferin aus Oberösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Bitte.
Ja, grüß Gott, wir sind auf Sendung.
Ich habe eine Frage und eine Bitte oder wie, ich weiß es nicht. Ich möchte immer, sag oft zu Jesus, Jesus, ich glaube wirklich an dich und ich hoffe, dass ich das durchstehe und wenn ich mal zweifelt wie oder was, dann darf das nicht wahr sein. Mit meinem vollen Verstand sage ich, dass ich das durch, dass ich nicht vom Glauben bekommen will. Und das ist auch nicht. Aber ich habe jetzt eine Krise und zwar habe ich eine blöde Krankheit, die nicht erkannt wird und die sehr belastend ist und tagtäglich und immer da ist, der Schmerz und diese Sache. Und, Und da bin ich jetzt überfordert. Und jetzt möchte ich gern bitten, dass es besser wird. Und es ist, hilft auch nicht. Und ich bin richtig ein bisschen überfordert in meinem Glauben. Können Sie mir da ein bisschen Antwort geben?
Ja,
ich möchte darum, dass es besser wird. Und es,
ja,
und es wird aber nur behandelt in dem Sinn, dass ich mir das einbilde oder dass es nicht wahr ist und es kennenlernt. Und es tut, es ist schlecht.
Ja,
aber ich finde nicht schwach werden oder
ja,
so.
Ja, ja, ja. Danke für diese ehrliche persönliche Frage und für das Darlegen Ihrer persönlichen Situation. Schauen Sie, die Jünger Jesu haben auch gebetet, Herr, stärke unseren Glauben. Das ist einmal ein erstes. Der Glaube soll uns die größere Welt Gottes in unsere Welt hereinkommen lassen. Das ist das Erste. Und ein zweites ist, dass sie mit Jesus im Gespräch bleiben und sagen, Jesus, ich möchte, dass du meine gesamte Existenz, das ist, Wort ist heute schon gefallen, existenziell, dass du meine gesamte Lebensgeschichte mit deiner Gnade, mit deinem Geist, mit deiner Liebe anschaust und dass da das, was sich vielleicht im Körper, im Leib manifestiert, was sich da ausdrückt an Unheilsein, es könnte sein, dass das so praktisch über die Seele geheilt wird und dass sozusagen da die Seelsorge an der eigenen Seele, und Jesus ist der Hauptseelsorger, dass diese Seelsorge an der eigenen Seele viel wirksamer und im guten Sinn folgenschwerer ist als jede medikamentöse Unterstützung, so sehr wir die auch in Anspruch nehmen sollen und den Rat der Ärzte. Aber dass wir einfach sagen, Jesus, ich kenne mich eigentlich gar nicht gut und nicht gut genug und meine Lebensgeschichte möchte ich vor dir ausbreiten. Und wenn Sie wollen, sozusagen vom Augenblick der Zeugung an, die pränatale Phase, also alle diese Etappen, es könnte sein, dass da etwas Kränkendes Ihnen widerfahren ist und sich das irgendwie auch körperlich ausdrückt. Aber es ist wichtig, dass Sie weiterhin sozusagen auch den Ärzten versuchen, die Treue und das Vertrauen zu schenken, aber unbedingt auch mit Jesus über die ganz persönliche bisherige Lebensgeschichte im Gespräch sind. Und ich kann Ihnen auch versprechen, ich werde heute abends die Heilige Messe feiern und dann nehme ich Sie ganz persönlich mit Ihrem persönlichen Anliegen mit ins Gebet und dass da auch Erlösung, Heilung, Befreiung geschieht. Ist das für Sie vorerst mal gut?
Ja, sehr, sehr, danke, danke.
Ja.
Danke,
ja, danke schön. Danke vielmals.
Danke.
Ja, danke.
Danke auch für diesen Anruf. Alles Gute und Gottes Segen nach Oberösterreich. Nun freue ich mich, eine Anruferin aus Deutschland zu begrüßen. Mit uns ist Eva verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Gott. Pater Paul und alle Zuhörer. Also ich wollte Zeugnis geben, dass ich als kleiner, so ein zehniges Mädchen, aus Angst mein Leben ganz dem Vater, Gott dem Vater anvertraut hatte. Mhm. Und zwar, da ist, gut gesagt, an der Tür, als ich dann eben bei meiner Familie war, an der Tür hat eine alte, arme Frau geklingelt und die hat gebettelt. Mhm. Meine Mutter sagte, ich habe kein Geld, aber ich gebe ihnen halbes Brot und hat geteilt, hat sie halbes Brot gegeben. Und ich war sowas von erschüttert, dass man im Alter überhaupt, dass man Hunger haben kann, dass man betteln muss. Ich war, und das war kurz vor Ostern. Ich hatte dann zehn Slots bekommen. Ich komme aus Warschau. 10 Slotte bekommen und das in einem Geldstück.
Mhm.
Und dann aus mir heraus habe ich gesagt, ist okay, ich esse leidenschaftlich gerne Teilchen. Mhm. Also ich schade, dass nicht zwei sind, da könnte ich mir zwei Teilchen kaufen und den Rest dann in der Kirche geben. Gut, die Entscheidung muss ich treffen. Und aus der Messe dann, also zu dieser großen Festmesse, dann der Priester kam mit dem Geld, also Sammeln, Geld sammeln.
Ja, Kollekte.
Da habe ich, ja, genau. Da habe ich gesagt, ich habe ein ganzes Geld gegeben und sagte ich, Vater, du sorgst für mich, dass ich niemals hungrig werde. Dass ich niemals betteln muss und hungrig werde. Und das habe ich niemandem erzählt. Das war irgendwann nur Sache zwischen Gott und mir. Mir war auch gar nicht bewusst, dass ich habe alles gegeben, ich musste das nicht entscheiden, alles oder nichts.
Ja.
Und war mir gar nicht bewusst. Aber im Laufe des Lebens, als entscheidende Sachen passiert sind, da auf einmal, da war ich dann schon 25, habe ich gedacht, wieso ist mir so und so gut, meine ganze Familie ist im Elend, die hungern und so, mir geht es hier so gut. Ich war damals ich habe Deutsche Mann kennengelernt, nach Deutschland gelernt, dann bin ich in Brasilien gewesen. Und da ist mir diese Situation eingefallen, weil ich habe das ganz vergessen.
Ja.
Und
ja.
jetzt, ja. laufend des Lebens, stelle ich vor, egal wo ich bin, ich habe ganz schlimme Sachen erlebt, aber egal wann, ich habe mich immer zum Gott geflüchtet. Ja. Ich habe niemals an einen Psychologen gedacht.
Ja. Ja.
In der Arbeit, wo ich das schwer hatte, sagte ich, Vater, immer morgens, Vater unser, hilf, ich kann das nicht alleine schaffen, nur mit deiner Hilfe.
Ja.
Und so ist das bis heute irgendwie.
Ja.
Seitdem ich das bewusst ist, ich fühle mich immer beschützt. Und ich habe ein schweres Leben, aber es ist immer die Hilfe da. Ich bekomme immer entweder innerliche Hilfe im Geist, eben von außen.
Dankeschön. Ja. Danke, Frau Eva, mal für dieses Zeugnis. Lassen wir mal Pater Paul antworten.
Ja, ich kann mich auch nur anschließen mit dem Dank. Und während Sie das dargelegt haben, ist mir natürlich die Frau beim Opferkasten eingefallen, die zwei Münzen einwirft und Jesus lobt diese Frau, stellt sie als Vorbild hin, weil das war eine Frau, die sozusagen Expertin war im Vertrauen auf Gott. Und Sie, Frau Eva, sind auch Expertin im Vertrauen auf Gott geworden. Und ich finde interessant, es braucht einen ersten Schritt. Es braucht eine Art Erstüberwindung und das ist vielleicht für den Verstand mit einem Risiko verbunden. Aber der Glaube oder die Seele sagt mir, ja, das ist richtig. Und dann wächst auf diese Weise der Glaube, weil ich sehe, es hat sozusagen funktioniert. Und das Zusammenwirken mit Gott bringt Segen mir und Gott möge es schenken, auch durch mich. Dankeschön, Frau Eva.
Danke auch für diesen Anruf. Alles Gute. Gottes Segen nach Deutschland. Eine Anruferin ist noch mit uns verbunden. Aus der Steiermark hat Maria uns angerufen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich nur ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Sendung bedanken. Die Vorvorgängerin, die da gesprochen hat. Ich bin eine Mutter von einigen Kindern und einem Behinderten und alles. Bis jetzt habe ich immer geglaubt, ich muss das alles viele selber machen. Aber durch diesen Bericht und diese Ding komme ich jetzt doch immer wieder und durch Radio Maria immer wieder drauf, ich kann das ja abgeben und den Herrgott überlassen. Also das ist jetzt so eine Wohltat. Ich danke Ihnen vielmals.
Gell? Dankeschön, Frau Maria. Und möge Ihnen der Friede im Herzen ein großes Zeugnis sein. Ein Zeuge ist der Friede dafür, dass Sie richtig Ihr Leben Jesus anvertraut haben. Dieser Friede, es wird alles gut werden. Gell?
Ja. Danke vielmals. Also ich darf es auch meinem Sohn übergeben. Ich weiß, dass auch Jesus mit meinem Sohn arbeitet.
Sehr schön, alles danke.
Gute. Danke für Ihren Anruf. Vielmals. Gottes danke. Segen. Auf Wiederhören, danke. Maria. Jetzt nähern wir uns schön langsam dem Ende der Sendezeit. In den letzten 3 Minuten bitte ich dich, Pater Paul, noch um ein paar abschließende Worte.
Ja, auch aufgrund der Zeugnisse, die wir gehört haben und meiner Überlegungen, sollen wir jetzt ermutigt werden, den schmerzlichen, wirklich schmerzlichen Erfahrungen gegenüber nicht in Panik zu kommen, sondern sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass möglicherweise genau in meiner Grenzerfahrung, wie immer sie sich anspürt, wie immer sie erlitten wird auch, und das geht normalerweise nicht mit einem Lächeln, also dass diese Grenzerfahrung gleichzeitig der Übergang zu einem erlösten, friedvollen, ermutigten und auch von tiefer Freude erfüllten Leben ist. Also, dass wir im Blick auf den Karfreitag, auf Jesus und vor allem auf den Ostersonntag und auf Pfingsten, dass wir sagen, ja, das, was diese Welt und dieses Leben mir bereiten kann, ist nicht das Letzte. Christus ist in die Welt gekommen, um mich Anteil nehmen zu lassen, mir Anteil zu geben an der Fülle der Liebe Gottes und des göttlichen ewigen Lebens. Und in diesem Sinne möchte ich uns allen und der ganzen Welt und vor allem diesen Menschen, die teilweise so verirrt sind in Kriegseinstellungen, in kriegerische Verhaltensweisen, überhaupt alle Soldaten und Opfer und die Angehörigen und Familien, aber auch die Entscheidungsträger, diese alle sollen ganz, ganz reich gesegnet werden mit dem Licht des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch und schenke euch auf die Fürsprache Mariens und aller Heiligen Anteil an der Herrlichkeit Gottes und das schon in dieser Welt. Anteil an der verborgenen Herrlichkeit in der Tiefe der Seele. Es schenke euch Frieden, Zuversicht, Mut und die Fähigkeit zu lieben. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.